Sie hören jetzt SWR 1 Leute der Woche als Podcast mit Michel Ries.
Es war die perfekte Kür, die diese kleine blonde Aljona Savchenko vor 2 Jahren bei den Olympischen Winterspielen zusammen mit ihrem Partner Bruno Massot aufs Eis gezaubert hat. Die 159,31 Punkte bedeuteten Weltrekord und olympisches Gold. Vergangenen Montag sprach Aljona Savchenko mit Nicole Köster natürlich über ihren grandiosen Sieg und die damals eigentlich gar nicht so guten Voraussetzungen. Denn zu Beginn der Spiele in Südkorea hatte sie erstmal eine fette Erkältung.
Ich musste versuchen, das Beste aus dieser Situation zu machen. Und ich habe einfach gesagt, okay, also wenn ich nicht sein soll, ich nicht Olympiasieger sein soll, dann wird es halt nicht. Ja, also ich habe versucht, meine Gedanken positiv zu machen, damit ich wieder gesund bin. Und habe mir so viel gesprochen, dass ich gesund bin, bis ich dann wirklich an dem Tag zu Kurzprogramm war ich wirklich gesund. Ich bin aufgestanden und ich hatte wirklich gutes Gefühl und dachte ich, okay, danke.
Also die Selbstheilungskräfte haben Sie da aktiviert. Allerdings vor dem Probelauf, da war noch eine ganz heftige Nacht, die beschreiben Sie in Ihrem Buch. Da hat man jahrelang auf diesen einen Moment trainiert. Gab es das jemals in der Karriere, dass Sie kurz vor knapp einen Wettkampf absagen mussten?
Ja, also klar war auch, dass wir Wettkampf absagen müssten. Ich glaube, es war ein paar Mal, wo wir abgesagt haben. Es war verletzungsbedingt. Also ich habe nie Wettkampf abgesagt, wo ich gut gefühlt habe. Es war wirklich dann, wenn gar nicht mehr ging.
Wie fühlt man sich dann als Paarläufer, wenn man natürlich dann vom anderen abhängig ist oder der andere von einem abhängig ist? Das ist wahrscheinlich auch nochmal eine besonders schwierige Situation.
Ja, auf jeden Fall. Also du bist zu zweit, aber du bist wie eins. Das macht Paarlauf so schwierig, dass man halt abhängig ist. Und wenn andere krank ist, andere leidet, also, aber wir sind ein Team und wir müssen mit sowas auch rechnen.
Sie hatten schon 2 Bronzemedaillen gewonnen bei Olympischen Spielen. Mit Bruno Massot hat es dann endlich mit dem olympischen Gold geklappt. Was zeichnet Ihre beiden Charaktere aus? Warum hat das genau gut funktioniert?
Ja, also ich glaube, jeder ist im Sport ehrgeizig. Und jeder möchte gewinnen. Aber vielleicht das Team, ganze Team entscheidet dann. Das ist Physio, das ist Trainer, das ist Choreografen und dann Partner mit Partnerin. Also es kommen so viele Steine zusammen.
Aber Sie haben sich auch oft gezofft. Und
ja, klar, weil wir sind beide, ich glaube, wir haben ziemlich gleiche Charakter. Und deswegen haben wir gezopft. Aber wenn es ging, dann ging. Also deswegen, es hatte auch positive. Ich glaube, dass wir so stark zusammen waren. Einzel, wir waren stark und zusammen waren wir stärker. Und ich glaube, das hat uns dann ausgezeichnet.
Aljona Savchenko erlebte Aufs und Abs, Höhen, Brüche und Niederlagen, wurde mehrfache Welt- und Europameisterin und erfüllte sich vor 2 Jahren bei den Olympischen Spielen den Traum vom Gold im Eiskunstlauf der Paare. Angefangen hatte alles in ihrer ukrainischen Heimat. Die Bedingungen waren nicht immer ganz einfach, ihre 3 Brüder waren ja auch noch da. Und gerade als die kleine Aljona ihre Karriere starten wollte, hatte ihr ältester Bruder mit Epilepsie zu kämpfen.
Also mein Bruder wurde mit 12 Jahren erkrankt. Also damals, natürlich war ich klein. Ich kann nur so eine kurze Sequenz erinnern, dass meine Mutter im Krankenhaus lag mit meinem Bruder. Und mein Papa hat versucht, mich zur Eishalle zu fahren. Oder halt meine Mama-Kollegen von der Schule haben mich immer hingefahren. Oder war ich übernachtet bei Kollegen. Also es war schon irgendwie sehr, sehr, sehr schwierig. Aber ja, also wir müssen irgendwie mit dieser Situation leben. Und meine Eltern wollten auch nicht, dass nur ein Baby, also die hatten 3.
Sie haben 3 Brüder?
3 Brüder, genau. Und alle brauchen Aufmerksamkeit. Und alle brauchen irgendwas. Also es war schon sehr schwierig. Also jetzt kann ich mir nur sagen, also wie haben die das geschafft?
Ja, ihre Eltern sind beide Lehrer, aber in der Ukraine, wie auch in vielen anderen Ländern, ist das kein Beruf, der sehr hoch entlohnt wird. Und sie haben dann ihr Ziel weiter verfolgt und kamen dann irgendwann zu der Entscheidung, dass ihre Disziplin der Paarlauf im Eiskunstlauf sein soll. Wie kamst du zu der Entscheidung?
Ja, also als ich 9 Jahre alt war, habe ich immer gesagt, ich mache nie Paarlauf, weil ich will nicht abhängig von anderen Partnern sein und ich möchte immer alleine kämpfen. Und dann waren wir in Camp und ein Trainer kam zu mir und sagte, ja, du bist perfekte Paarläuferin. Und ich, ja, aber ich möchte Einzellauf machen. Und meine Eltern waren total dagegen, dass ich Paarlauf mache. Und weil ich ja gut war, auch im Einzellauf. Aber irgendwie habe ich gedacht, okay, wenn der Trainer meint, dass ich Talent habe, vielleicht soll ich mal probieren. Und so habe ich ja probiert. Das hat mir total Spaß gemacht, weil irgendwie fand ich alles faszinierter und interessanter. Und dann kam ich nach Hause von diesem Lehrgang. Meine Eltern gleich haben erfahren, dass ich Paarlauf mache und es gab großes Drama, weil die waren total dagegen und mein Papa hat ausgeflippt im Auto, hat gesagt, das kann doch nicht sein, dass du Paarlauf machst. Du bist so eine gute Einzelläuferin und meine Mama auch. Und dann natürlich, die müssten mit meiner Entscheidung leben. So, und da haben sie gesagt, okay, also mein Papa war dann zufriedener. Meine Mama hat lange gebraucht, dass sie gesagt hat, ja, also ich glaube nach dem Sieg von Junior-Weltmeisterschaft.
Vor 20 Jahren haben sie diesen Sieg geholt.
Vor 20 Jahren. Ja, genau. Sie war damals dann gesagt hat, ja, vielleicht war das richtige Entscheidung.
SWR1 Baden-Württemberg, Leute der Woche.
Hans Zischler kann man guten Gewissens als vielseitigen und kreativen Künstler bezeichnen. Er arbeitet als Regisseur, Dramaturg, Übersetzer, Schriftsteller, Fotograf und vor allem als Schauspieler. In zig Tatorten war er mit dabei, zum Beispiel auch in Babylon Berlin. Alles in allem spielte Hans Zischler in mehr als 200 nationalen und internationalen Filmen. SWR1-Leute-Moderator Wolfgang Heim sprach ihn an auf diese stolze Zahl.
Die schiere Zahl ist trügerisch.
Weil?
Es gibt sehr viele Filme unter diesen sogenannten 200, wo es sehr kleine Auftritte nur sind. Das heißt also, man kann nicht das sozusagen sagen, 200 Filme, als hätte man 200 Hauptrollen vor sich.
Okay.
Und von daher gibt es kleine Auftritte, winzige Cameo-Auftritte, wie schon erwähnt, bei Peter Handke von 4 Sekunden.
Ohne Text?
Ohne Text, wo man dann sagt, okay, ja gut, ist auch in der Filmografie.
Warum spielt man als Schauspieler, der ja einen Namen hat und ein Renommee, warum spielt man solche winzige Rollen? Wegen der Kohle?
Die Kohle ist ein sehr bestimmendes Moment. Man kann es sich auch in der Regel kaum aussuchen, wo man spielt, behaupte ich. Man muss nicht nur sich, sondern auch andere ernähren, miternähren.
Mhm.
Und wenn man dann auch noch sich den Luxus sozusagen solcher ausgedehnten Forschungsarbeiten leistet, die nicht finanziert worden sind, also im Gegensatz zu akademischen Forschungsarbeiten sind meine Arbeiten nie finanziert worden.
Beispielsweise?
Bei Kafka, da hatte ich einen Antrag bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft gestellt über die Kinematografie, die Filme, die Kafka gesehen hat. Und habe dann damals 1.500 Mark bekommen und die musste ich nach 4 Jahren, da die Ergebnisse unbefriedigend waren, wieder zurückzahlen.
Okay. Das heißt, Sie müssen für Ihr künstlerisches Leben so eine Art Querfinanzierung machen, also gucken, dass bei bestimmten Projekten richtig das Geld reinkommt, um sich den Luxus anderer Projekte, wo kein Geld reinkommt, leisten zu können?
Ja, so ist das.
Was die Filme angeht, sind da, wenn Sie intensiver darüber nachdenken, einige drunter, wo Sie Stand heute sagen würden, besser hätte ich es nicht gemacht?
Es gibt sicher einige Filme, also wenn die mir überhaupt noch einfallen, die einer gewissen Trivialität nicht entbehren. Einfach, weil man sagt, das schaut man sich vielleicht einmal an. Es ist meines Wissens jetzt kein Film dabei, der ehrenrührig ist. Also man sagt, das war ein richtiger Schwachsinn, sowas gemacht zu haben. Aber die Qualität der Filme stellt sich teilt die sich sofort mit. Also man spürt es am Drehbuch schon oder an der Art, wie die Regie daran geht. Oder dann doch über die Jahre, wenn man sieht, da in dem Film war etwas, was man selbst nicht erkannt hat.
Ich wollte gerade fragen, kennen Sie auch den umgekehrten Fall, dass Sie eine Rolle angenommen haben mit wenig Enthusiasmus und plötzlich während der Dreharbeiten kriegt ein Film eine Eigendynamik und wird schlussendlich richtig gut?
Ja, ich müsste jetzt gerade mal kurz nachdenken, wo das so unerwartet ist, dass man sagt, da ist eine wirkliche Qualität vorhanden. Es gibt einen Schweizer Film, den ich sehr mag. Den fand ich zunächst ganz irgendwie merkwürdig und seltsam. Ich habe mir den aber vor ein paar Jahren nochmal angesehen und der hatte sehr starke Bildqualität. Also das sind so Sachen, die man nicht sofort erkennt.
Zischler hat nicht nur in Deutschland, sondern auch international gedreht mit den ganz großen Regisseuren. Zum Beispiel Steven Spielberg, 2006 im Film München. Da ging es um die Reaktion Israels auf den Terroranschlag bei den Olympischen Spielen 1972. Hans Zischler hatte eine der Hauptrollen.
Ich spiele Hans.
Hans ist?
Ein Mossad-Agent. Im Grunde war das eine Aktion, eine aktionistische Aktion der Rache, wie sie ein Staat eigentlich nicht ausüben sollte. Und ich glaube, Spielbergs Haltung, das ist sehr deutlich in dem Film und es ist auch Toni Kuschners Haltung in dem Drehbuch. Das ist ja auch die interessante Kombination, Toni Kuschner und Spielberg, ist die, dass sie sagen, verständlich, aber ich kann nicht als Staat Rache üben. Ich darf das nicht.
Jetzt sind wir wieder bei dem Fall Jakob von Metzler von vorhin. Was die Zusammenarbeit mit Steven Spielberg angeht, war die für Sie lohnenswert? Haben Sie die in guter Erinnerung?
Ja, ich habe eine sehr gute Erinnerung, weil er einfach ein sehr zugänglicher, offener, redefreudiger, filmbesessener und für die Arbeit unglaublich hilfreicher Regisseur ist. Also er kümmert sich sehr um das Spiel, er interveniert nicht. Er überlässt das. Das heißt, wir hatten kaum Proben. Es ist eigentlich sehr klar, wie er das eine Szene formuliert, wie sie zu spielen
ist. Das bedeutet, er hat sehr viel Zutrauen und Vertrauen in seine Schauspieler.
Ja, ja.
Gilt das auch für Claude Chabrol, mit dem Sie gedreht haben?
Ja, Chabrol auf jeden Fall. Chabrol ist ein wunderbar umgänglicher, nicht nur jovialer, sondern ein begeisternder Regisseur. Also der konnte hatte einen Heidenspaß, sich Szenen vorzustellen. Der hatte sowas wie eine Art von, sag ich mal, fast schon kindlicher Freude am Geschehen, das er selbst in die Welt gesetzt hat.
Wie war Helmut Dietl?
Helmut Dietl war ein sehr packender Regisseur, weil er ein Zögerer war, der aber sein Zögern so gut darstellen konnte, dass man ihm folgen wollte. Und das Schöne an ihm war, dass er natürlich einen sehr speziellen Humor hatte, einen grantelnden Humor. Also er war ein Münchner Grantler eigentlich. Aber das hat er so rübergebracht, dass man sagt, das macht man doch gerne mit.
Das war ansteckend.
Ja. Das ist sehr ungewöhnlich.
Wie war es mit Wim Wenders, um noch auf den zu kommen?
Wim ist jemand, der, glaube ich, in primärer Weise ans Bild denkt, in dem alles stattfindet. Also er macht ein Tableau oder er kommt von dem optischen Geschehen her und weniger von dem schauspielerischen Geschehen.
Hier ist Leute der Woche am Sonntagvormittag. Bei uns werden tonnenweise Lebensmittel weggeworfen, woanders auf der Erde verhungern die Menschen. Das System ist krank und muss dringend geändert werden. Wilfried Bommert, promovierter Agrarwissenschaftler, hat deshalb eine eigene kleine Denkfabrik gegründet mit dem Namen Institut für Welternährung. Und in der SWR1-Leute-Sendung am Donnerstag mit Wolfgang Heim ging es aus aktuellem Anlass auch um den Corona-Ausbruch im nordrhein-westfälischen Schlachtbetrieb Tönjes. Wilfried Bommert sieht den Fall so.
Zeigt uns plötzlich, wie dieses System wirklich funktioniert. Dass ein System ist, was Menschen zutiefst ausbeutet, wie in diesen Schlachthöfen, die dann in Lebenssituationen wohnen, wo sich so ein Keim wie dieser Corona-Keim massiv vermehren kann. Und sie selbst sind dem ausgeliefert. Genauso wie vorher die Schweine, die gemästet worden sind. Das ist ein System der Ausbeutung, was wir betreiben. Wir alle wissen das. Und trotzdem ist unser Fleischkonsum immer noch hoch.
Welche ökologischen Folgen, welche Folgen für Natur und Umwelt hat diese Massentierhaltung?
Also die offensichtlichste Folge ist, wir spüren sie mittlerweile im Grundwasser. Immer größere Grundwasserbereiche sind mit den Abfällen dieser Massentierhaltung, insbesondere mit Nitrat, durchsetzt. Zum Teil oberhalb der Richtlinien der Europäischen Gemeinschaft. Das bereitet im Norden der Bundesrepublik massive Probleme, aber auch in Bayern gibt es solche Fälle und in Baden-Württemberg sicher auch. Da, wo intensiv gewirtschaftet wird, landet es dann am Ende im Grundwasser. Aber was wir nicht sehen, ist die Futtermittelproduktion, die ja in diesen Sektor hineinläuft und die passiert überwiegend im Ausland, in Brasilien. Und da sind riesige Felder, wo früher mal Urwald gestanden hat oder urwaldähnliche Ökosysteme, die sind abgeholzt worden, die sind nicht mehr da. Dafür wird heute intensiv da geackert, zum Teil mit Kunstdünger. Und Kunstdünger sorgt nochmal dafür, dass das Klima mit Gasen belastet wird. Also die Fleischproduktion ist schon ein großes Problem.
Stimmt eigentlich diese Zahlenkombination, dass man pro Kilo Rindfleisch 10 Kilo Getreide braucht?
Das ist ungefähr die Relation, weil das Rind selbst verstoffwechselt ja das Getreide und braucht einen Teil, um selbst zu leben. Und Muskelaufbau ist nur ein Teil, was das Getreide leistet. Also ist die Relation so schlecht, wie sie ist. Aber gleichzeitig braucht dieses Rind ja auch riesige Mengen an Wasser. Es sind ungefähr 20.000 Liter, die wir für ein Kilo Getreide brauchen, weil dieses Getreide ja vorher auch wachsen muss. Und zum Wachsen braucht das Getreide wiederum Regen. Und wenn man dieses alles zusammenrechnet, ist in einem Kilo Fleisch, was wir kaufen, eine ungeheure Umweltbelastung drin.
Auch ein zunehmendes Problem angesichts des sich entwickelnden Wassermangels auf diesem Planeten?
Mit Sicherheit. Wir müssen davon ausgehen, dass sich die Wasserhorizonte, die wir haben, verschieben. Sie sind im großen Teil schon im Absinken. Das heißt, die Grundwasservorräte nehmen immer weiter ab. Das wird die Produktion von Pflanzen für Futtermittel in Zukunft einschränken. In Brasilien, aber auch im mittleren Westen der Vereinigten Staaten.
Was ist mit unserem Konsumverhalten? Ist das inzwischen so in Stein gemeißelt?
Naja, das ist ja nicht unsere Entscheidung, was in den Regalen drin steht. Wir nehmen ja nur raus. Die Lebensmittelindustrie denkt sich aber, stellen wir lieber was mehr da rein, dann haben wir einen größeren Umsatz für einzelne Produkte und verdienen unterm Strich insgesamt mehr.
SWR 1 Baden-Württemberg, Leute der Woche. Wir nehmen uns die Zeit.
Was braucht es, um als junger Mensch selbstständig auf dem Arbeitsmarkt Fuß zu fassen? Welche Eigenschaften, Ideen und äußeren Umstände sind wichtig, damit die Gründung eines eigenen Unternehmens erfolgreich abläuft? Die Geschwister Brun kennen die Antworten und haben sie geliefert, am Dienstag bei Nicole Köster in Leute. Zara bildet Asylbewerber für den deutschen Arbeitsmarkt aus. Ronja hat ein Unternehmen für Medizintechnik in der Schweiz. Warum ausgerechnet im Innovationspark in Biel?
Es gibt einen Maschinenpark, es gibt einen 3D-Druckpark und können das alles mitnutzen. Wir haben auch Zugriff auf Know-how und können auch Ressourcen, also Ingenieure, buchen, wenn wir Hilfe brauchen und Ressourcenengpässe haben.
Und wer gründet, der braucht natürlich erstmal Geldgeber. Wie war das bei Ihnen? Wie schwierig war das, Geldgeber zu finden?
Es ist so, dass wir immer finanziert waren. Wir haben immer wieder Leute gefunden, die neu dazukommen, die an die Idee glauben. Und man muss einfach auch immer dranbleiben. Man darf sich hier auch auf dieser Seite nicht ausruhen. Ich denke, je mehr die Firma voranschreitet, desto mehr wird das auch die Aufgabe des CEO.
Das waren 5,7 Milliarden US-Dollar, glaube ich, die im vergangenen Jahr gegeben wurden für Startups innerhalb Deutschlands, aber es kam meistens von ausländischen Investoren. Wo kommt Ihr Geld her?
Es ist verteilt über Schweizer hauptsächlich und auch deutsche Investoren. Und genau, und wir haben halt auch das InnoSwiss-Projekt bewilligt bekommen, zum Beispiel, wo R&D-Tätigkeiten der Unis, aber nur die Unis werden dort gesponsert, ermöglicht werden.
Ich sprach neulich mit einer Unternehmerin und die sagte, ja, in Deutschland ist es so, da kann man als Gründer im Grunde nur nach Bayern, nach Baden-Württemberg und auch noch nach NRW gehen, da gibt es Geld. Aber Berlin sitzt zwar die Start-up-Szene, aber dorthin zu gehen macht eigentlich gar keinen Sinn. Wie bewerten Sie das? Zara, Sie lachen gerade.
Ja, ich habe meine Mitbewohnerin ist auch Gründerin von einem Startup zufällig und die ist extra, die wohnt mit mir in München, ist aber extra, hat ihr Startup in Halle gegründet, weil man in Halle besonders gute Förderung bekommt und es da eben auch Investitionskapital gibt und hat jetzt quasi da die frische Manufaktur, ein deutsches Einheits-Startup gegründet.
Das sind womöglich Geheimtipps, die man so noch richtig, gar nicht in der Szene kennt, oder wie verhält es sich da?
Ja, man muss, glaube ich, da schon kreativ werden. Es ist wirklich nicht einfach, staatliche Unterstützung zu bekommen als Startup ohnehin. Ich glaube, im Technologiebereich ist es zumindest in München ein bisschen besser. Wir haben die TU München, wo es viele technische Förderungen gibt. Im sozialen Bereich ein Ding der Unmöglichkeit. Da setzen wir uns auch im SEND, im Social Entrepreneurship Netzwerk Deutschland, quasi der Lobbyverband für Social Entrepreneurship, genau dafür ein. Genauso wie beim Deutschen Startup-Verband für das Thema eben, ja, Investitionen in Frauen. Genau, also ich glaube, da gibt es noch sehr viel zu tun. Richtig.
Wie war die Entscheidung bei Ihnen, Ronja, strategisch ganz bewusst in die Schweiz zu gehen? Würde das, was Sie machen, in Deutschland genauso gut funktionieren?
Ja, also wir werden auch irgendwann einen Standort in Deutschland brauchen, allein schon aus regulatorischen Gründen. Die Schweiz ist ich wohne dort. Ich habe erst an meinem Wohnort gegründet. Insofern war das naheliegend. Und je mehr wir wachsen, desto mehr internationalisieren wir auch.
SWR1 Baden-Württemberg. Martin Thunert ist Politikwissenschaftler am Center of American Studies der Ruprechts-Karl-Uni in Heidelberg. Er gilt als ausgewiesener Kenner der politischen und gesellschaftlichen Verhältnisse in den USA und hat vorgestern in SWR1 Leute bei Nicole Köster ausführlich analysiert. Was ist gerade los in den USA? Und warum ist die Protestflut so heftig nach dem gewaltsamen Tod des Afroamerikaners George Floyd?
Ich glaube, es kommen zwei Dinge zusammen. Durch den Corona-Lockdown in den USA hat sich eine Menge aufgestaut, weil auch da weiß man jetzt schon nach den ersten Studien, dass es sozial Benachteiligte und sehr viele, also People of Color in den USA besonders hart trifft. Und das Zweite ist, wie der Schauspieler Will Smith das schon vor längerer Zeit gesagt hat, es wird jetzt einfach viel mehr gefilmt. Stattgefunden hat es auch früher schon, aber es stand nicht immer eine junge 17-Jährige dabei, die den Mut hatte, das sozusagen zu filmen. Und das, glaube ich, zusammengenommen hat jetzt zu so einer Eruption geführt. Aber ohne Corona wäre das für mich nicht denkbar.
Und seit der Bürgerrechtsbewegung von Martin Luther King hat es dennoch solche Proteste nicht mehr gegeben. Lässt sich die Situation von damals mit heute vergleichen?
Ja, bedingt, denke ich. Es war ein lokaler Anlass, der dann sozusagen auf die ganze Nation und sogar jetzt in diesem Fall auch international übergriff. Was heute vielleicht noch etwas anders ist als vor 50 Jahren, es hat ja durchaus Fortschritte gegeben für die Afroamerikaner. Es gibt heute eine schwarze Mittelschicht in manchen Großstädten, auch wie Atlanta, wie Washington D.C., die hat es vor 50, 60 Jahren so nicht gegeben. Aber es hat eben in anderen Bereichen, gerade was das Verhältnis zwischen den Minderheiten und der Polizei angeht, trotz Versuch in den 90er Jahren, damals hatten wir den Rodney King, Zwischenfall 92 in L.A., danach hat es Reformen gegeben, aber sie haben zum Teil die Sache nicht verbessert oder zum Teil sogar verschlimmbessert und auch andere Entwicklungen in der Polizei, über die wir noch sprechen werden, haben dazu beigetragen, dass da eine große Desillusionierung eingetreten ist.
Wenn wir gerade mal auf die Polizei schauen, die Polizisten werden wegen Mordes angeklagt, die Polizeichefin in Atlanta, Erica Shields, ist zurückgetreten. Wie lässt sich denn die Polizeikultur in den USA so grundsätzlich beschreiben?
Ich glaube, da hat es im Erscheinungsbild vor allen Dingen nach 9/11 große Veränderungen gegeben. Die Polizei gibt sich martialischer in den USA. Sie tritt oft sehr stark, also Körperbewaffnung auf. Sie hat sehr viele Militärfahrzeuge übernommen, die man nach dem Irakkrieg und so weiter nicht mehr gebraucht hat und von der Armee gekauft hat. Und glaube ich, die Einstellung ist so oder war lange so: Mir kann nichts passieren. Das ist auch der Unterschied zu früheren Tötungen, dass jetzt beide Polizisten, wobei die Fälle noch mal ein bisschen getrennt liegen, aber im Falle von Floyd ist es sehr eindeutig, jetzt auch des Mordes angeklagt worden sind. Und das ist neu. Und ich glaube, jetzt können sie nicht mehr davon ausgehen, dass das straffrei bleibt, dass sie straffrei ausgehen.
Nach dem Mord an George Floyd gab es dann die tödlichen Schüsse auf Rashid Brooks, der sich einer Festnahme entziehen wollte und auf einen Beamten dann mit einem Taser schoss. Die Frage, die dahinter steht, ist natürlich auch, ob der Polizist unmittelbar bedroht wurde. Welche Antwort gibt es darauf?
Also ich kann jetzt den gerichtlichen Ermittlungen nicht vorgreifen, aber ich denke, dass dieser Fall, dass es da wesentlich schwerer wird, dem Polizisten sozusagen Absicht, Tötungsabsicht oder billigen in Kauf zu nehmen, nachgewiesen werden kann. Also es wird ein viel schwierigerer Prozess werden als bei Floyd, wo die Sache sehr eindeutig ist. Aber das wird darauf ankommen, dann auch wie die Jury zusammengesetzt ist und ob sie zu einem einstimmigen Urteil kommt. Also für die Anklage ist sicherlich der Floyd-Fall, wenn der Polizist verurteilt werden soll, der wesentlich einfachere Fall als der Fall von Herrn Brooks.
Sind die jüngsten Ereignisse in den USA vergleichbar mit der Lage vor 52 Jahren, als Martin Luther King ermordet wurde und überall im Land die Menschen auf die Straße gingen? Bei den damals anstehenden Wahlen wurde Richard Nixon ins Präsidentenamt gewählt, auch wegen seines angekündigten harten Vorgehens gegen die Demonstrationen. Der Politikwissenschaftler und USA-Kenner Martin Thunert hat das vorgestern in der Sendung mit Nicole Köster folgendermaßen eingeschätzt.
Das lag sicherlich, dass er damals das Law and Order sozusagen gewinnbringend einsetzen konnte, weil es eben in sehr vielen Städten nicht nur friedliche Proteste gab, sondern eben auch gewaltsame. Und unter gewaltsam stört die meisten Menschen Plünderungen, Brandschatzungen. Und da konnte er sagen, also nur ich garantiere euch, dass sowas nicht mehr vorkommt. Das war ein Grund. Aber dann damals, glaube ich, eben war das Bewusstsein auch bei der weißen Bevölkerung noch nicht so stark vorhanden, wie es heute bei größeren Teilen der weißen Bevölkerung ist, dass Diskriminierung nach Hautfarbe wirklich ein drängendes Problem ist. Insofern geht das Kalkül heute, selbst wenn es wieder zu einigen gewalttätigen Ausschreitungen kommen sollte, glaube ich, nicht mehr so einfach auf für Donald Trump als vor 52 Jahren. Und ich glaube, er weiß das auch.
Aber dieses Kalkül hat er ja erstmal benutzt, indem er auch gesagt hat und gedroht hat, das Militär zum Einsatz zu bringen. Das war ja die gleiche Strategie wie damals.
Ja, wenn man jetzt von der Wahlforschung hergeht, weiß Trump oder wissen seine Berater, dass sie bei den Zwischenwahlen vor 2 Jahren haben sie sehr viele weibliche Wählerinnen, weiße Wählerinnen in den Vorstädten verloren, die ihn zum Teil vielleicht 2016 noch gewählt haben, aber die dann nicht mehr die Republikaner gewählt haben. Und diese Menschen muss er zum Teil zurückzugewinnen, wenn er Präsident bleiben will. Und sein Kalkül ist, je chaotischer das in den Städten aussieht und die Bürgermeister und die häufig, die ja fast alle bei der Demokratischen Partei sind in den US-Großstädten, und der Lage nicht Herr werden, dass er dann als der große Retter dasteht, der verhindert, dass diese Ausschreitungen in die Vorstädte übergreifen. Aber ich glaube, auch die Demonstranten waren gut beraten, dass die Plünderungen und Brandschatzungen ja nach 2-3 Tagen dann auch aufgehört haben.
Dass die Situation heute noch so ist, wie sie ist, ist das auch darauf zurückzuführen, dass es damals nach den großen Protesten haben sich die Demokraten mit den Schwarzen verbündet und der Protestbewegung und die Republikaner wurde im Grunde so die Partei der Weißen. Ist es die Unversöhnlichkeit von damals, die heute noch zu spüren ist?
Ja, die sozusagen die politischen Zugehörigkeiten der Minderheiten in den USA sind sehr, sehr einseitig. Also bei den Schwarzen ist es so, dass zwischen 85% und 95% tatsächlich die Demokraten wählen. Obama hat das also voll ausgeschöpft. Aber auch die Hispanics und selbst die asiatischen Amerikaner, die aus ökonomischem Interesse nicht unbedingt demokratisch wählen müssen, sind oft Geschäftsinhaber und erfolgreiche Wirtschaftsleute, wählen auch zu 60% bis 70% die Demokraten. Und die Republikaner sind in der Tat sowohl was ihre Wähler angeht, aber auch was ihre Mandatsträger angeht, in den letzten 20 Jahren immer mehr eine weiße Partei geworden. Was aber auch natürlich heißt, dass sich die schwarze Wählerschaft, wenn sie fast komplett hinter den Demokraten steht, den Demokraten auch ein bisschen ausliefert. Also man nimmt sie for granted, diesem Englischen heißt, also für selbstverständlich hin. Und das ist sicherlich nicht gesund. Es gibt wenig Anreize für weiße Politiker der Republikaner, sich um die Schwarzen zu kümmern.
Aber das klingt ja fast, als seien die USA heute noch tiefer gespalten als damals.
Sie sind vor allen Dingen ideologisch deutlich tiefer gespalten als damals. Auch die weiße Bevölkerung ist mittlerweile sehr stark ideologisch gespalten. Und diese ideologische Polarisierung, gegen die wird es oder die wird in der nächsten Zeit auch niemand überwinden können.
Eins gehört. SWR 1.